SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Isabel Tentrup. Guten Abend. Ein mutmaßlicher Fall von Spionage für Russland schlägt in Deutschland hohe Wellen. Wir berichten gleich darüber. Außerdem Ermittlungen nach Ahrtalflut gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler eingestellt. Und die Sportministerkonferenz in Saarbrücken berät über eine deutsche Olympiabewerbung. Die beiden Männer sollen im Auftrag Russlands Sabotageaktionen in Deutschland vorbereitet haben. Deshalb wurden sie in Bayern festgenommen. Was die Männer geplant haben sollen und welche Reaktionen es auf diesen Fall mutmaßlicher russischer Spionage gibt, das berichtet Björn Dahke.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser wird deutlich.
Es ist ein besonders schwerer Fall der mutmaßlichen Agententätigkeit für Putins Verbrecherregime. Wir werden solche Bedrohungspläne weiter durchkreuzen.
Die SPD-Politikerin dankt den Ermittlern, dass sie mögliche Sprengstoffanschläge verhindert haben. Und sie macht klar, Deutschland werde sich nicht abbringen lassen von der weiteren Unterstützung der Ukraine.
Unsere Sicherheitsbehörden haben sich seit dem mörderischen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine alle Schutzmaßnahmen gegen hybride Bedrohungen durch das russische Regime hochgefahren. Wir werden die Ukraine weiterhin massiv unterstützen und uns nicht einschüchtern lassen.
Ähnlich äußert sich Bundesjustizminister Marco Buschmann. Die Behörden müssen seiner Meinung nach auf die Bedrohung wehrhaft und entschlossen reagieren. Überrascht über die Festnahmen klingt der FDP-Politiker nicht. Dass der russische Machtapparat Deutschland in den Fokus nimmt, sei bekannt. Um den Protest dagegen auszudrücken, hat das Auswärtige Amt am Mittag den russischen Botschafter in Berlin einbestellt. Auch im Bundestag sorgen die Festnahmen in Bayreuth für Aufsehen. Zum Beispiel bei Konstantin von Notz.
Es handelt sich um einen maximal gravierenden Vorgang für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland.
Der Grünen-Abgeordnete ist Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das die Geheimdienste kontrollieren soll. Es war erst vor einem Monat mit einem Appell an die Öffentlichkeit gegangen, um vor den russischen Einflussversuchen in Deutschland zu warnen. Darin heißt es, die Tragweite der Bedrohung sei bisher weder in der Politik noch in der Gesellschaft erkannt. Von Notz findet, die Festnahmen in Bayreuth werfen weitere Fragen auf.
Wenn so etwas möglich ist, dann sind viele Szenarien denkbar und dann muss man wirklich im Sinne der Sicherheit unseres Landes sehr viel schärfer auf solche Szenarien reagieren und bei der Spionageabwehr deutlich mehr tun, als das bisher erfolgt ist.
Zumal es weitere Fälle gibt. In Berlin steht ein früherer Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes vor Gericht, der Verdacht, geheime Dokumente an Russland gegeben zu haben. Im vergangenen Sommer hatten die Ermittler in Koblenz einen Soldaten festgenommen. Er soll mehrfach angeboten haben, mit Russland zusammenzuarbeiten. Der Innenpolitiker von Notz verlangt, sich solche Fälle jetzt nochmal genauer anzuschauen, um die Strategie dahinter zu erkennen. Die Bundesregierung muss sich seiner Meinung nach bei der Spionageabwehr scharf aufstellen. Das wäre dann vor allem Aufgabe des Bundesverfassungsschutzes und von Innenministerin Faeser. Die bleibt zu politischen Konsequenzen heute vage. Die Sicherheitsbehörden würden die Lage permanent beobachten.
In Saarbrücken waren heute die Sportminister von Bund und Ländern zu Gast. Bayerns Innenminister Herrmann von der CSU hatte turnusgemäß den Vorsitz dieser 49. Sportministerkonferenz inne. Auf ihrem Treffen haben die Minister klargemacht, dass sie Fanrandale und Gewalt in Fußballstadien nicht länger hinnehmen wollen. Herrmann kündigte an, nach der Fußball-Europameisterschaft soll es ein Gespräch mit DFB und der Deutschen Fußballliga DFL geben. Bestehende Präventionsansätze von DFB, DFL und der Verbände reichten nicht aus. Außerdem erklärte die Sportministerkonferenz, dass sie Antisemitismus im Sport klar entgegentrete. Im Sport sei kein Platz für Hass, Menschenfeindlichkeit und Extremismus. Was auch auf der Tagesordnung stand, eine Bewerbung Deutschlands für Olympische Spiele. Jannik Böffel berichtet.
Geht es nach dem Sport, ist die Sache eindeutig.
Ja, wir wollen uns unbedingt bewerben. Die Vorbereitungen von der Mitgliederversammlung sind ja auch getroffen. Einstimmig gesagt, ja, wir wollen Olympische und Paralympische Spiele.
Sagt Thomas Weikert, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, DOSB. 52 Jahre sind die letzten Olympischen Spiele in Deutschland nun schon her. München war 1972 der letzte Austragungsort. Doch so deutlich der DOSB den Wunsch formuliert, die Politik zeigte sich zuletzt eher zurückhaltend. Zum Abschluss der Sportministerkonferenz in Saarbrücken allerdings die Botschaft von Bundesinnenministerin Nancy Faeser recht deutlich.
Weil wir zeigen wollen, dass genau wie in Paris nachhaltige und menschenrechtskonforme Spiele in Deutschland möglich sind. Das habe ich bereits an verschiedenen Stellen gesagt und ich freue mich sehr, dass der DOSB sich auf eine Bewerbung für 2040 konzentrieren wird und dabei wird es auch meine Unterstützung geben.
Doch schon in der Jahreszahl könnte doch noch ein wenig Diskussionspotenzial liegen, hatte doch der DOSB ursprünglich vor allem 2036 im Blick, trotz aller Hürden, denn auch Präsident Weikert weiß, das wäre 100 Jahre nach den Hitlerspielen in Berlin ein historisch empfindliches Datum, zumal auch die deutschen Chancen für 36 international als äußerst gering eingeschätzt werden. Also möglicherweise doch erst 2040, dann mit Unterstützung des Bundes. Aber noch steht diese Entscheidung nicht. Ende des Jahres soll die Versammlung des DOSB endgültig entscheiden, sagt Weikert.
Wir werden konkreter werden nach den jetzigen Spielen in Paris und werden das sicherlich in der Mitgliederversammlung, die an der Saarbrücken im Dezember stattfindet, das ist der Plan, dort entscheiden, was wir machen, für welche Spiele wir uns bewerben und natürlich, wie wir uns bewerben.
5 potenzielle Kandidaten gibt es bisher: München, Hamburg, Berlin, Leipzig sowie Rhein-Ruhr. Doch eine endgültige Entscheidung lässt immer noch auf sich warten.
Wir brauchen sicherlich die Zustimmung der Gruppe, wo wir die Spiele machen wollen. Also in den 5 Regionen, die bis jetzt Interesse daran haben. Das werden wir, denke ich, ausloten und sehen, wie wir das machen.
Das gestaltete sich in den vergangenen Jahrzehnten, sobald es um potenzielle Olympiabewerbungen ging, nicht immer einfach. So groß die Begeisterung für die Olympischen Spiele an sich andernorts, wie im Sommer in Paris ist, ein Großereignis vor der eigenen Haustür trifft nicht nur auf Gegenliebe in der Bevölkerung. Doch dort sei ein Wandel erkennbar, sagt die Bundesinnenministerin, auch wegen der neuen Vorgaben des Internationalen Olympischen Komitees, nur noch vorhandene Sportstätten zu nutzen, statt des Gigantismus vergangener Jahre.
Dass man auch möglichst nachhaltig baut. Das heißt, wenn man vielleicht jetzt, ich sage jetzt mal ein Beispiel, für ein deutsches olympisches Dorf bauen würde und das hinterher dem Wohnungsmarkt zufügt, für bezahlbaren Wohnraum. Ich glaube, dass solche Dinge einfach dazu beitragen, dass die Akzeptanz für Olympische Spiele auch vor der eigenen Haustür damit wachsen, weil sie dann auch einen Mehrwert für die Bevölkerung bilden.
Auch daher könnte es noch einige Fragen zu den Kandidaten geben. So haben nur Berlin und München bereits Olympiastadien. Auch das könnte eine Rolle spielen bei der Entscheidung des DOSB. Und dann wird es auch ums Geld gehen, denn Spiele brauchen Vorbereitung. Selbst die Vorbereitung braucht Vorbereitung und vor allem braucht es Geld. Und dann bleibt am Ende die Frage nach der Konkurrenz, denn auch das zeigt der Blick nach Paris. Die französische Hauptstadt musste 100 Jahre auf ihre Olympischen Spiele warten.
Jannik Böffel über die Sportministerkonferenz heute in Saarbrücken. Thüringens AfD-Landesvorsitzender Höcke muss sich seit heute vor dem Landgericht Halle verantworten. Es geht um eine Wahlkampfrede, die er in Merseburg gehalten hat. Er soll dort Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen verwendet haben, nämlich eine verbotene SA-Parole. Aus Halle an der Saale berichtet Doreen Jonas.
Es war ein Auftakt mit etlichen Unterbrechungen. Es dauerte einige Stunden, bis Staatsanwalt Benedikt Berntsen überhaupt die Anklage gegen den umstrittenen Politiker verlesen konnte. Grund dafür waren diverse Anträge der Verteidiger Höckes. Gerichtssprecherin Adina Kessler-Jentsch.
Es ging insoweit zunächst um einen Antrag, die gesamte Hauptverhandlung digital im Ton aufzuzeichnen. Außerdem wurde beantragt, die Hauptverhandlung auszusetzen, mit der Begründung, dass eine Vorschrift im Gerichtsverfassungsgesetz, die Zuständigkeit der Kammer regelt, verfassungswidrig sei. Und deshalb sollte diese Frage dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt werden.
Sämtliche Anträge wurden vom Gericht abgelehnt. Die Verteidigung hatte die unübliche Audiodokumentation unter anderem damit begründet, dass es angesichts der wörtlich historischen Brisanz Zweifel an der fairen Behandlung ihres Mandanten geben könne. Höcke wird zur Last gelegt, auf einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in Merseburg in Sachsen-Anhalt NS-Vokabular verwendet zu haben. Es geht um den Ausruf, alles für die Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland, am Ende seiner Rede. Er soll gewusst haben, dass es sich beim letzten Teil, alles für Deutschland, um eine verbotene Parole handelte, um die Losung der SA, der paramilitärischen Sturmabteilung der NSDAP. Der Angeklagte selbst hatte bereits im Vorfeld die SA-Parole als Allerweltsatz beschrieben und gesagt, er habe nichts von einem Verbot gewusst. Der Prozess gegen den AfD-Politiker hatte zahlreiche nationale und internationale Medienvertreter in das Justizzentrum nach Halle gelockt. Zu ihnen gehört auch Erika Solomon, die für die New York Times aus Deutschland berichtet. Ich habe vor, jeden Prozesstag zu besuchen. Ich bin gespannt, wie diese Debatte in Deutschland ausgeht. Was kann man sagen, was kann man nicht sagen? Ich denke, diese Frage wiegt in Deutschland viel, viel schwerer als in anderen Ländern. Schon vor Prozessbeginn hatten sich einige hundert Menschen am Gericht versammelt, um gegen Höcke zu protestieren.
Wir sind heute hier, um zu zeigen, dass wir gegen die AfD sind, gegen die unsäglichen Aussagen, die Herr Höcke trifft.
Weil wir in Halle viel zu viele Nazis haben und das unser einziger Weg ist, die zu bekämpfen.
Was wichtig ist, zu zeigen, dass er nicht viel Unterstützung hat, sondern dass viele gegen ihn sind. Es dürfen nicht ungestraft Nazi-Parolen verkündet werden. Das darf nie wieder passieren.
Weil ich Demokratie über alles liebe, selbst in Sachsen-Anhalt. Die wollen wir haben, die wollen wir behalten und die wollen wir niemals rausgeben.
Am kommenden Dienstag wird der Prozess gegen den Spitzenkandidaten der AfD bei der Landtagswahl in Thüringen fortgesetzt. Die Verteidigung hat angekündigt, dass er sich dann auch selbst zum Verfahren äußern wird.
Nach Rheinland-Pfalz, die Flutnacht im Ahrtal im Sommer 2021. Damals kamen 135 Menschen ums Leben. Trägt jemand daran Schuld, dass so viele starben? Fast 3 Jahre ging die Staatsanwaltschaft Koblenz dieser Frage nach. Im Fokus der Ermittlungen der damalige Landrat des Kreises Ahrweiler Jürgen Pföhler und ein Mitarbeiter des damaligen Krisenstabs. Am Mittag gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass die Ermittlungen gegen beide Männer eingestellt werden. Aus Koblenz berichtet Christian Giese Kessler.
Über 1,5 Stunden lang erklärt Oberstaatsanwaltschaft Mario Mannweiler die Einstellung des Verfahrens. Direkt zu Beginn stellt er klar:
Uns ist bewusst, dass die Ahrflut unsägliches Leid über die Menschen im Ahrtal gebracht hat. Wir wissen, wie viel Trauer und Erschütterung die Katastrophe ausgelöst hat. Menschliche Schicksale und Verluste, die uns alle, die wir hier vorne sitzen, sehr, sehr betroffen machen.
Die große Herausforderung der Ermittlerinnen und Ermittler sei gewesen, sich von diesen Emotionen frei zu machen und rein objektiv und sachlich zu entscheiden. Ermittelt wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt und wegen fahrlässiger Tötung, beides durch Unterlassen, also gerade nicht durch ein aktives Tun, sondern weil eben nicht gehandelt wurde.
Und da stoßen wir an Grenzen, und zwar deshalb, weil die Naturkatastrophe so dermaßen extrem, außergewöhnlich, extrem in ihrem Verlauf und dynamisch war in ihrer Entwicklung.
Der Hauptvorwurf dreht sich um die Frage, haben der ehemalige Landrat und der damalige Leiter der Einsatzzentrale zu spät auf die Flut reagiert, also wurde zu spät Katastrophenalarm gegeben. Immerhin gab es erste Warnungen schon am Nachmittag, der Katastrophenalarm kam aber erst am späten Abend. Die Antwort der Staatsanwaltschaft: Ja, man hätte früher warnen können und müssen, aber für ein Strafverfahren sei es entscheidend, dass genau dadurch weniger Menschen gestorben wären.
Viele wären vermutlich auch durch deutlichere oder andere Warnungen nicht erreicht worden. Viele wurden im Schlaf von der Flut überrascht. Andere verfügten über die Warn-Apps nicht, schauten kein Fernsehen, hörten kein Radio. Und letzten Endes, es ist immer ein Stück weit spekulativ, wer wie auf eine bestimmte Warnung, wann auf eine bestimmte Art reagiert hätte.
Und Spekulationen reichten für eine Anklage nicht aus, so Oberstaatsanwalt Mannweiler weiter. Man müsse beweisen, dass ein ganz bestimmter Mensch überlebt hätte, wenn die Warnungen früher gekommen wären. Und genau das sei nicht gelungen. Der Verteidiger von Landrat Pföhler, Olaf Langhanki, zeigte sich in einer ersten Reaktion wie erwartet zufrieden.
Wir haben damit begonnen, bereits im Jahr 2021, haben auf die neuralgischen Punkte des Verfahrens frühzeitig hingewiesen. Es hat in der Tat lange gedauert, bis das bei der Staatsanwaltschaft entsprechende Wirkungen gezeigt hat. Aber diese Wirkungen sind eingetreten.
Anders sehen das einige Anwälte von Opfern und deren Angehörigen, zum Beispiel Christian Hecken, der bereits Beschwerde eingelegt hat und einen Austausch der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte fordert.
Wenn wir entsprechend beweisen können, dass die einsatzbereite Feuerwehr Stunden vor der Katastrophe einsatzbereit vor Ort war, dann brauchen wir nicht viel diskutieren über Gutachten etc., sondern es ist natürlich eine reine Wertungsfrage. Da brauchen wir gar nicht drüber spekulieren. Es ist, glaube ich, sowas von offensichtlich. Liegt auf der Hand.
Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat selbst darauf hingewiesen, dass es verschiedene Beschwerdemöglichkeiten gibt und dass es deswegen nicht ausgeschlossen ist, dass der Fall vielleicht doch noch vor einem Gericht landet.
Der Stuttgarter Technologiekonzern Bosch will die Kosten senken. Der Wandel in der Industrie bedroht auch Bosch-Arbeitsplätze in Deutschland. Heute hat der Konzern, der auch in Homburg ein Werk unterhält, seine Jahresbilanz vorgestellt. Demnach hat Bosch im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert. Aus Stuttgart berichtet Lutz Heiser.
Knapp einen Monat ist es her, da demonstrierten bei Bosch deutschlandweit gut 25.000 Beschäftigte gegen bekannt gewordene Stellenabbaupläne beim Stuttgarter Technologiekonzern, gerade in der dort wichtigen Automobilsparte. Thema heute auch bei der Vorstellung der Bilanz seien des Konzerns Bosch-Chef Stefan Hartung.
Der Stellenabbau ist ja eine Sache, die wir nicht aus konjunkturellen Gründen machen, sondern das ist, weil wir Wirtschaftlichkeitsprobleme sehen in einigen Bereichen. Das heißt, wo die Aufstellung einfach nicht zu dem Geschäft mehr passt. Wo Themen nicht mehr so betrieben werden können, wo die auch nicht so kommen in der Zukunft. Das heißt, wir müssen handeln, weil wir einfach die Ressourcen so nicht beschäftigen können.
Bedeutet, nicht nur, aber vor allem im Automobilbereich baut man bei Bosch nun um. Über alle Geschäftsbereiche hinweg ist von insgesamt rund 7.000 Stellenstreichungen die Rede. Möglicherweise sind es aber nun doch weniger. Vorausgesetzt, es wird dann woanders eingespart. Die Gespräche hierzu zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat seien auf der Zielgeraden, so der Bosch-Chef.
Ja, das war ja für uns immer eine ganz wichtige Sache und bleibt es auch. Wir haben also die ganze Zeit natürlich sehr intensiv Gespräche mit unseren Arbeitnehmervertretern, ganz klar. Wir müssen aber dann auch zusammenkommen und Lösungen finden und genau das machen wir jetzt. Und da bin ich sehr froh, dass wir auch einen ersten Schritt getan haben und wir werden das auch in den weiteren Monaten vernünftig miteinander so regeln, dass wir nachher auch noch sagen können, wie auch jetzt wir das sagen können, wir machen das Bosch-like und das wird dann auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein vertretbares Vorgehen sein.
2023 war für den Technologiekonzern Bosch schwierig. 2024 beginnt ähnlich anspruchsvoll. Der Hochlauf der E-Mobilität ist ins Stocken geraten, die Autokäufer halten sich zurück und auch die sonstige Konjunktur weltweit ist insgesamt eher angespannt. Bei Bosch ist man deswegen vorsichtig geworden.
Der Konsum, haben wir im letzten Jahr gesehen, hat sich deutlich schlechter erholt, als wir gedacht haben. Ja, und es haben sich die ersten Dinge abgezeichnet, die jetzt auch Wirkung in 24 entfalten. Nämlich, dass die Industrie wahrscheinlich dann abbricht in 24 mit doch zweistelligen Abbruchraten. Und genau das ist passiert. In 24 sehen wir jetzt eine komplett andere Lage.
Mit Jahreszielen hält sich der Bosch-Chef nun jedenfalls zurück. Erst 2026 will man nun eine Gewinnmarge von 7% erreichen. Im vergangenen Jahr machte der Konzern einen Umsatz von fast 92 Milliarden Euro und einen Gewinn von 4,8 Milliarden Euro.
Erstmal gibt es einen relativ stagnierenden Automobilmarkt. Das heißt, aus dem Volumen an PKWs und LKWs kommt da wenig. Aber wir sehen auch eine sehr schleppende Erholung des Konsumgüterbereichs. Damit sind schon zwei Sektoren von uns relativ herausgefordert. Der Einbruch in der Industrie kommt. Das ist in aller Munde zu lesen. Und wir sehen es auch noch im Gebäudebereich, wo wir natürlich mit den Wärmepumpen zum Beispiel dieses Jahr nicht so ein Geschäft machen, wie das mal ursprünglich vorgesehen war.
Bosch plant nun, sein Geschäft teils radikal neu aufzustellen und investiert Milliardensummen unter anderem in den Bereichen E-Mobilität, Wasserstoff, Chips und Wärmepumpen. Doch bis sich diese Zukunftsinvestitionen auch auszahlen, dürfte noch einige Zeit vergehen.
Lutz Heiser mit Informationen von der Jahrespressekonferenz bei Bosch. Und was das alles für den Standort Homburg bedeutet, wurde heute nicht klar. Bosch-Chef Stefan Hartung sieht allerdings für Homburg langfristig einen Vorteil durch die Produktion von Lkw-Komponenten. Der Lkw-Diesel werde noch lange erhalten bleiben, so Hartung. Nach Einschätzung des Bosch-Geschäftsführers Stefan Grosch wird die Investition in Wasserstoff in Homburg in Zukunft Beschäftigung sichern. Soweit zu Bosch. Weitere Nachrichten des Tages jetzt mit Florian Mayer.
Die Lufthansa fliegt wegen der angespannten Lage in Nahost vorerst nicht mehr in den Iran und in den Libanon. Wie die Fluggesellschaft mitteilte, sind die Flüge in die beiden Hauptstädte Teheran und Beirut bis Ende April gestrichen worden. Bis dahin werde die Lufthansa auch den iranischen Luftraum nicht nutzen. Die Sparkasse Saarbrücken hat im vergangenen Jahr 17 Geldautomaten aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Geschäftsführung sind es Automaten, die nach einer Sprengung nicht mehr erneuert wurden. Die Sparkasse sei aber auch von Lebensmittelmärkten aufgefordert worden, Automaten aus Sicherheitsgründen zu entfernen. Insgesamt betreibt die Sparkasse Saarbrücken den Angaben zufolge noch 87 Geldautomaten. Die CDU-Landtagsfraktion fordert, den Einfluss der Landesregierung auf die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz zu verringern. In einem Antrag für die nächste Landtagssitzung fordert die Fraktion die Landesregierung auf, die Verantwortlichkeiten neu zu regeln. So solle künftig der Minister oder die Ministerin für Kultur nicht mehr automatisch den Vorsitz im Kuratorium der Stiftung haben. Die kulturpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion Schmidt-Lang erklärte, das Vertrauen in die derzeitige Kuratoriumsvorsitzende Kulturministerin Streichert-Gliwo sei zerstört. Hintergrund sind die Geschehnisse rund um die umstrittene Absage der Ausstellung von Candice Braids. Die nationale Dopingagentur NADA hat die frühere Läuferin des LC Rehlingen, Sarah Benfares, für 5 Jahre gesperrt. Demnach wurden bei ihr in 3 Proben insgesamt 5 verschiedene verbotene Substanzen nachgewiesen, unter anderem Testosteron und das Blutdopingmittel EPO. Die 22-Jährige hatte vor einem Monat erklärt, sie habe ihre Karriere beendet. Ihr Anwalt sagte, sie sei wegen einer Knochenerkrankung in ärztlicher Behandlung. Daher handle es sich nicht um einen Dopingfall. Auf der A8 hat sich am Mittag zwischen Rehlingen und Merzig eine Autofahrerin mit ihrem Wagen überschlagen. Nach Angaben der Polizei stieß die 26-Jährige gegen 13 Uhr im Baustellenbereich mit einem Absicherungsfahrzeug zusammen. Der Wagen geriet ins Schleudern und landete schließlich auf der Mittelleitplanke. Die Fahrerin und ihr 1 Monat altes Baby blieben unverletzt, wurden aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Wegen der Sperrung in Richtung Luxemburg kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
Der EU-Gipfel in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs haben gestern zum Auftakt der Ukraine weitere Unterstützung zugesichert. Und sie haben weitere Sanktionen gegen den Iran verhängt. Ganz anderes Thema heute auf dem EU-Gipfel: die Stärkung des gemeinsamen Binnenmarktes. Deutschland und Frankreich dringen auf eine Reform des EU-Kapitalmarktes, wollen ihn harmonisieren. Und sie dringen auch auf eine Bankenunion. Einige kleinere Länder, darunter Luxemburg und Irland, haben da andere Vorstellungen. Kurz vor der Sendung habe ich über all das mit Andreas Meyer-Feist gesprochen, Korrespondent im ARD-Studio Brüssel. Herr Meyer-Feist, grundsätzlich geht es ja darum, die EU wettbewerbsfähiger zu machen. Man will gegen die Konkurrenz USA besser bestehen. Was haben denn die USA, was die EU nicht hat?
Ja, die Amerikaner haben ihren Inflation Reduction Act und sagt die EU jedenfalls damit ein gutes Mittel, um Geld in die Hand zu nehmen für den Wandel in Richtung grüne Wirtschaft, um überhaupt die Wirtschaft gut unterstützen zu können. Und das eben amerikaweit, und so etwas Ähnliches will man dann in Europa auch machen, also Geld in die Hand nehmen. Nicht unbedingt nur öffentliches Geld, sondern auch privates Geld, das auf Konten liegt, das irgendwie angelegt ist, oft schlecht angelegt ist. Das will man nutzen und deshalb einen gemeinsamen Kapitalmarkt schaffen, wo eben Unternehmen besser zusammenarbeiten können, wo sie leichter in der Lage sein können, wenn sie in Frankreich sind, in Deutschland an Geld zu kommen, wenn sie in Estland sind, in Irland und so weiter. Also eine größere finanzielle Durchlässigkeit, um das ganze Geld, was da ist, nutzen zu können.
Und jetzt stehen Deutschland und Frankreich da argumentativ auf der einen Seite. Luxemburg, Irland und andere stellen sich quer. Wo genau liegen denn da die Differenzen?
Ja, große Länder haben große Wirtschaften und wenn da irgendwas sich nach oben bewegt, gibt's auch große Gewinne und viel Steuern. Und bei den kleinen Ländern sieht das etwas anders aus. Und die sagen ganz einfach, ja, wir haben nicht so viele Wettbewerbsvorteile, außer eben unser Steuersystem. Ein kompetitives Steuersystem, wie es die estnische Ministerpräsidentin gesagt hat, was bedeutet, wir machen die Steuern so, dass es die Unternehmen auch gut nutzen können, vielleicht besser als in Deutschland und in Frankreich. Und sie befürchten eben, dass es auch eine Steuerharmonisierung in diesem Bereich geben könnte und dass sie dann noch weniger Wettbewerbsvorteile haben. Also die Ängste sind da. Die kleinen Länder wollen auf ihre ja gut gehüteten Vorteile nicht verzichten.
Nun wird darüber ja schon jahrelang diskutiert. Wie schätzen Sie das denn ein? Ist ein Kompromiss in Sicht, vielleicht auch so ein typischer EU-Kompromiss? Niemand ist so richtig zufrieden, aber alle können oder müssen irgendwie damit leben?
Also ich glaube, es wird schon so kommen, dass Anleger leichter in Europa investieren können und übersichtlicher investieren können. Das wird so sein und daran haben alle ein Interesse. Und man darf nicht vergessen, in diesen Berichten, wie der globale Wettbewerb der EU gestärkt werden soll, stehen ja auch andere Dinge drin, die alle wunderbar finden, zum Beispiel mehr Hochgeschwindigkeitszüge, mehr Forschung, Technologie und zum Beispiel auch der Energiemarkt. Da soll man mehr zusammenarbeiten und bei der Telekommunikation. Die Netze sollen ganz einfach dort besser werden, wo sie schlecht sind, zum Beispiel in vielen Teilen Deutschlands. Und das finden eben alle auch okay. Und letztendlich wird das auch für den gemeinsamen Kapitalmarkt gelten.
Und wenn wir jetzt nochmal das übergeordnete Ziel nehmen, was da war, Europa soll für Investoren attraktiver werden, hat der heutige Tag des EU-Gipfels dazu beigetragen?
Also er hat zumindest ein Zeichen gesetzt und das ist auf den Märkten natürlich sehr wichtig, dass man es den Amerikanern doch ein bisschen nachmachen will und klare Strukturen aufrufen will. Und das ist natürlich etwas äußerst Wichtiges. Man darf ja nicht vergessen, Geld ist überhaupt gar nicht das Problem, sagt jedenfalls die EU. Es gibt genügend, nur man muss an dieses Geld rankommen. Und ich glaube, das wird schon ein deutliches Zeichen sein.
Das war ja Tag 2 des EU-Gipfels, heute rund um den EU-Binnenmarkt. Gestern auf der Agenda der EU-Staats- und Regierungschefs die Kriege und Krisenherde Ukraine, Iran, Nahost. Unterm Strich, diese beiden Tage, war das ein EU-Gipfel, der Einheit und Zusammenhalt demonstriert oder eher jeder macht seine eigenen Interessen deutlich?
Ich glaube, dass es doch ein Gipfel der Einheit war und das wollten auch alle zeigen, weil es sind bald Wahlen und es ist eben das letzte Mal, wo man sich auf großer Bühne trifft und deshalb gab es eben die gemeinsame Botschaft, wenn es zum Beispiel um den Iran ging, dass man den Iran isolieren müsse, mehr Sanktionen, mehr Strafmaßnahmen. Man darf nicht vergessen, dass Deutschland da erstmal zurückhaltend war. Natürlich, eben weil Deutschland der wichtigste Handelspartner des Iran in der EU ist. Aber auch das konnte überwunden werden und ist sicherlich ein wichtiges Zeichen, das in die Region hineinwirken kann. Denn die Angst vor einem Flächenbrand ist sehr groß.
Soweit ARD-Korrespondent Andreas Meyer-Feist aus Brüssel mit seiner Bilanz nach dem EU-Gipfel dort. Unter dem Motto »Uns schickt der Himmel« engagieren sich seit heute rund 500 Jugendliche im ganzen Saarland in vielen gemeinnützigen Projekten. Eine Sozialaktion organisiert vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ. Bundesweit machen mehr als 100.000 junge Menschen mit, mehr als 2.500 Gruppen. Im Saarland sind es 23 Gruppen. Es geht um Ökologie, um Demokratie oder auch um Inklusion. Die Jugendlichen wollen unter anderem einen Dorfplatz verschönern, ein Fest für Obdachlose organisieren oder auch Müll im Wald einsammeln. Welche Projekte genau die Jugendgruppen umsetzen werden, das haben sie am Nachmittag in St. Ingbert erfahren. Dort war die Auftaktveranstaltung in der Fußgängerzone vor der Engelbertskirche. Von dort ist uns SR-Reporter Aaron Klein jetzt live zugeschaltet. Aaron, was passiert denn genau in den nächsten Tagen und was ist heute passiert?
Hallo Isabel, genau, also die 72 Stunden, die laufen seit genau 17.07 Uhr. Um Punkt 17.07 Uhr ist der offizielle Startschuss gefallen. Es gibt zwei Arten von Gruppen, also sind ganz viele verschiedene Jugendgruppen, von Messdienergruppen bis zu Pfadfinderstämmen. Und einige, die wussten schon vorher, welche Aktionen sie jetzt umsetzen werden. Andere, die haben ihre jetzt erst bekommen um 17.07 Uhr. Neben mir steht die Organisatorin, die Mitorganisatorin der Aktion, die Sarah Henschke. Sarah, was ist heute hier passiert? Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, einige Gruppen haben heute erst ihre Aktion bekommen, ne?
Genau. Wir haben hier heute den Startschuss miteinander begangen. Wir haben ein kleines Fest miteinander gemacht, uns darauf eingestimmt, auf die Aktion, gemeinsam den Countdown runtergezählt. Und danach haben die Gruppen ihre Projekte bekommen.
Ich habe schon gesehen, es geht darum, Hochbeete zu bauen im Haus der Caritas, es geht darum, Foodsharing-Schränke zu bauen, es geht darum, Spielplätze zu renovieren. Wie groß ist die Bandbreite der Aktion?
Ja, wirklich sehr groß. Also das sind ja jetzt schon ein paar Bauprojekte, die du genannt hast, aber es sind auch sozial-karitative Projekte dabei, wie das eine Gruppe soll 72 Brote backen und dann sich auch gut überlegen, an wen sie dieses Brot verteilen können, an Menschen, die vielleicht nicht tägliches Brot haben. Und ja, genau dazwischen bewegt sich die Bandbreite.
23 Gruppen aus dem ganzen Saarland sind insgesamt dabei, 13 waren jetzt heute anwesend. Insgesamt über 500 Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Saarland machen mit die nächsten 3 Tage. In welchem Alter? Also ab wann beginnt es? Im Kindesalter schon, ne?
Ja, genau. Also so ungefähr ab 6 Jahren dürfen die Kinder mitmachen. Das ist so unsere Maßgabe. Aber ja, von da bis 27 ist unsere offizielle Altersspanne. Natürlich gibt es viele Gruppenleitungen, die auch älter sind, die das Ganze mit unterstützen. Viele, viele Menschen, die da unterwegs sind.
Und die erste der 72 Stunden, die ist jetzt gleich schon fast rum in 9 Minuten. Wie gesagt, um 17.07 Uhr, um Punkt 17.07 Uhr ist die 72-Stunden-Aktion gestartet. Das heißt, am Sonntagabend um 17.07 Uhr ist sie zu Ende. Bis dahin wird ordentlich gearbeitet. Hier wurde sich vorher noch mit Eis gestärkt und der Platz vor der Engelbertskirche, der ist schon ganz schön leer. Die ganzen Gruppen sind schon ausgeschwärmt. Das heißt, bis Sonntagabend wird jetzt gearbeitet.
Soweit SR-Reporter Aaron Klein über die 72-Stunden-Aktion des BDKJ. Live zugeschaltet, der Reporter. Leider war das ein bisschen zu deutlich zu hören. Wir bitten, die technischen Probleme bei der Verbindung zu entschuldigen. Das Wetter im Saarland heute Nacht erst klar, im Verlauf immer dichtere Wolken, weitgehend trocken, 4 bis 1 Grad. Morgen am Freitag zieht eine Kaltfront übers Saarland. Dichte Wolken, mitunter kräftige Regenfälle, 6 bis 10 Grad maximal. Und das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.